Deutschlandfunk. Hintergrund. Algerien. Fragile Stabilität in Nordafrika. Von Sarah Mersch.
Algier, 2. April 2019. Der algerische Fernsehsender Ennahar TV zeigt, wie der 82-jährige Präsident Abdelaziz Bouteflika dem Vorsitzenden des Verfassungsgerichts sein Rücktrittsgesuch überreicht, schweigend, mit zittriger Hand, im Rollstuhl sitzend. Bouteflika hatte Algerien 20 Jahre lang regiert, die letzten 6 Jahre nach mehreren Schlaganfällen massiv gesundheitlich angeschlagen. Wenige Minuten, nachdem die Bilder über den Sender gegangen waren, strömten die Menschen ins Stadtzentrum, um zu feiern. Für die Demonstranten war der Rücktritt Bouteflikas vor 4 Jahren ein wichtiger Etappensieg. Wochenlang hatte der sogenannte Hirak, eine unparteiische Bürgerbewegung, jede Woche demonstriert. Landesweit hatten sich viele Studenten, aber auch Menschen aus allen anderen Alters- und Gesellschaftsschichten angeschlossen. Regelmäßig gingen Hunderttausende gemeinsam auf die Straße, nachdem Bouteflika, der seit dem Ende des Bürgerkriegs an der Macht war, angekündigt hatte, erneut fürs Präsidentenamt zu kandidieren. Doch als sie schließlich seinen Rücktritt erreichten, mischten sich in die Freude über den Rücktritt schnell weitere Forderungen. Bouteflikas Abgang alleine reiche nicht, solange die verkrusteten Herrschaftsstrukturen nicht aufgebrochen und das Schattenregime der Generäle weiterhin an der Macht seien. Heute, mehr als 4 Jahre später, habe sich die Situation nicht verbessert, sondern sogar noch verschärft, beklagt Said Salhi. Er ist der 2. Vorsitzende der algerischen Menschenrechtsliga.
Trotz aller Hoffnung auf einen Wandel, trotz aller Erwartungen, die die Mehrheit des algerischen Volkes auf der Straße geäußert hat, verschlechtert sich die Situation leider immer weiter. Der Wandel hat nicht stattgefunden. Schlimmer noch, wir haben seitdem einen wirklich beunruhigenden Rückschritt erlebt im Hinblick auf Rechte, Freiheiten und zivile Handlungsräume.
Denn der heutige algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune steht gerade nicht für die Veränderung, die die Demonstranten forderten. Tebboune, ein Eigengewächs des Systems, der schon mehrfach Ministerämter innehatte, gewann Ende 2019 die Präsidentschaftswahlen. Die waren zuvor mehrfach verschoben worden. Offiziell beteiligten sich nicht einmal 40% der Wahlberechtigten. Auch das Verfassungsreferendum im Herbst 2020 wurde von weiten Teilen der Bevölkerung boykottiert. Der vom Regime verkündete Neuanfang spiegelt sich in der Verfassung kaum wider. Zwar gingen die wöchentlichen Demonstrationen des Hirak 2019 zunächst weiter, doch staatliche Repressionen und die Covid-Pandemie haben den Hirak inzwischen verstummen lassen. Auch die Arbeit von Medienschaffenden und Forschenden hat die Regierung deutlich erschwert, die Einreise für ausländische Journalisten quasi unmöglich gemacht. Wer sich öffentlich kritisch zu Algerien äußert, der tut das fast ausschließlich aus dem Ausland. Auch Said Salhi von der Menschenrechtsliga lebt seit dem vergangenen Jahr in Belgien im Exil. Seine Organisation, die Menschenrechtsliga, wurde von der Justiz offiziell im Sommer 2022 aufgelöst. Von der Auflösung erfahren haben ihre Mitglieder allerdings erst Anfang dieses Jahres auf Facebook. Dort wurde das Urteil der Justiz geleakt.
Sie haben uns weder über das Verfahren informiert noch vorgeladen. Sie haben uns nicht einmal die Chance gegeben, uns zu verteidigen. Sie verbieten die Menschenrechtsliga, weil sie sich für Häftlinge eingesetzt hat, weil sie den Hirak unterstützt hat, sich zu Migrationsfragen geäußert hat, weil wir Berichte an internationale Organisationen und Institutionen wie die UNO geschickt haben. Das ist doch unglaublich.
Eine ganze Reihe an Gesetzen wurde in den vergangenen Jahren verschärft, auf deren Basis Regimekritiker und Medienschaffende zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, teils auf der Basis von Facebook-Posts. Klar ist, die algerische Justiz will die Macht des Präsidenten stärken und verhindern, dass der Hirak und sein Widerstand gegen das System noch einmal aufkeimen könnte.
Eine meiner Pflichten ist es, die in Algerien verbliebenen Aktivisten zu schützen. Selbst mit einem E-Mail-Austausch bringt man heute jemanden in Gefahr. Die Aktivisten haben heute wirklich Angst, wegen hanebüchener Vorwürfe verfolgt zu werden, insbesondere wegen Terrorismus.
Insgesamt sind es um die 200 Personen, die derzeit aus politischen Gründen im Gefängnis sind, schätzt Amnesty International. Doch genaue Zahlen und Informationen zu bekommen, über einige bekannte Fälle hinaus, gestaltet sich auch für Menschenrechtsorganisationen zunehmend schwierig. Für Said Salhi und die Menschenrechtsliga bedeutet die Situation, seit die Organisation in Algerien offiziell aufgelöst wurde, droht ihren Mitgliedern Strafverfolgung, weil sie einer verbotenen Organisation angehören. Salhi und andere, die ausgewandert sind, versuchen nun, aus dem Exil auf die Menschenrechtslage aufmerksam zu machen. Hätte der Hirak, der Menschen ganz unterschiedlicher Hintergründe, Altersgruppen und politischer Ausrichtungen gemeinsam auf die Straße trieb, sich stärker politisch engagieren müssen, um die Entwicklung zu verhindern? Eine Partei gründen, an Wahlen teilnehmen? Hätte er so dafür sorgen können, dass sich das verkrustete algerische Regime grundlegend reformiert? Said Salhi ist skeptisch.
Wir haben versucht, eine konsensfähige Roadmap zu schaffen, aber das Regime hat uns nicht gelassen. Die Machthaber wollten ihren Fahrplan durchsetzen. Die Präsidentschaftswahlen waren für sie die einzige politische Option, während die Straße mehrere Vorschläge hatte, vor allem die Forderung, erst die Verfassung zu ändern, bevor irgendwelche Wahlen abgehalten werden.
Doch damit konnte sich die Bevölkerung nicht durchsetzen. Und die Macht, darüber zu entscheiden, lag nun einmal bei der alten Elite. Dennoch sei der Hirak ein ernstzunehmender Ausdruck der Mündigkeit der Bevölkerung, sagt der Journalist Akram Harif. Er ist Sicherheits- und Verteidigungsexperte und arbeitet zurzeit im Regionalbüro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tunis.
Ich denke, dass der Hirak in erster Linie eine soziale, keine politische Bewegung war. Eine Antwort auf ein paternalistisches Regime, das 50 Jahre lang sagte, dass das Volk nicht qualifiziert sei, sich mit Politik zu beschäftigen, sich um seine Zukunft zu kümmern und dass es die Angelegenheiten des Landes lieber Vater Staat, also dem Regime, überlassen solle. Mit dem Hirak hat die Bevölkerung gezeigt, dass das Volk in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern und sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren.
Das autoritäre algerische System sei jedoch strategisch klug genug gewesen, um seine Macht zu sichern, sagt Isabel Wehrenfels, Maghreb-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Es ist wahnsinnig schwierig in einem System, in dem vordergründig das Zivile das Sagen hat, aber letztlich im Hintergrund Netzwerke aus Militärs, Politikern, Businessleuten, Verwaltungseliten regieren auf sehr informelle Weise, ein solches System zu verändern. Also wenn man von einem tiefen Staat sprechen kann, dann ist es in Algerien der Fall. Solange Bouteflika da war und klare Forderungen gestellt werden konnten, dass Bouteflika verschwinden muss, war der Hirak am allerstärksten. Danach wurde es schon schwieriger, weil letztlich die Zielscheiben fehlten, weil dieses System so undurchsichtig, undurchdringbar ist. Es ist ja jetzt auch unklar, ob eigentlich der Präsident der stärkste Mann im Land ist oder eben doch diverse Militärs im Hintergrund.
Denn die Militärs sind quasi unantastbar. Das Regierungssystem aus Politik und Militär hat den Hirak aber nicht nur bekämpft. Die neue, im Herbst 2020 verabschiedete Verfassung erwähnt ihn sogar explizit in der Präambel.
Man kann es als Fassade bezeichnen, man kann es auch als sehr erfolgreiche Kooptationsstrategie bezeichnen. Ich meine, die Verfassung zum Beispiel hat einen hohen Rat für die Jugend eingerichtet. Und da sieht man, dass doch eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Organisationen kooptiert werden konnten. Dadurch, dass Algerien eben sozioökonomisch besser dasteht im regionalen Vergleich als andere Staaten aufgrund des Öl- und Gasreichtums, hat der Staat mehr Spielräume, auch Geld zu verteilen, Loyalitäten zu kaufen.
Ein eigenes Start-up-Ministerium verteilt seitdem großzügig Starthilfen an Jungunternehmer. Seit 3 Jahren gibt es sogar eine Arbeitslosenunterstützung, eine Ausnahme in Nordafrika. Gleichzeitig versuchte der Machtapparat immer wieder, den Hirak zu spalten. Islamisten gegen Säkulare und die Berber-Minderheit der Kabylen gegen Araber auszuspielen. Menschen, die vorher gemeinsam auf die Straße gegangen waren. Doch das Land steht aktuell auch vor außenpolitischen Schwierigkeiten. Algerien muss wirtschaftliche und geopolitische Herausforderungen bewältigen, um die fragile Stabilität aufrechtzuerhalten. Die Beziehungen zu Marokko im Westen und Tunesien im Osten sind sehr unterschiedlich, aber beide auf ihre eigene Art schwierig. Tunesien ist ein beliebtes Urlaubsland für viele algerische Familien. Doch seit der Reihe von Aufständen in der arabischen Welt, die 2011 in Tunesien begann, schaut man aus Algier mit Sorge über die Grenze, so Isabel Wehrenfels von der SWP.
Algerien wird nervös, wenn Tunesien instabil ist. Algerien hatte ein so großes Problem mit militanten Akteuren in den 1990er Jahren, mit Dschihadisten, dass Algerien eine komplette Destabilisierung Tunesiens wirklich fürchtet, zumal ja auch Libyen destabilisiert ist.
Das Nachbarland Tunesien steckt seit der Revolution 2011 in einer Wirtschaftskrise, die sich zunehmend verschärft. Beobachter fürchten, dass es bald zahlungsunfähig sein könnte. Immer wieder leistet Algerien daher kurzfristig Budgethilfe, schickt Zucker oder Gas über die Grenze, um einer Destabilisierung entgegenzuwirken. Doch wie lange Algerien noch bereit ist, ohne Gegenleistung die tunesische Wirtschaft über Wasser zu halten, ist unklar. Völlig verhärtet sind hingegen die Beziehungen zum westlichen Nachbarn Marokko. Der Grund? Der Status der Westsahara. Algerien unterstützt die sahrauische Unabhängigkeitsbewegung Polisario, während Marokko das Gebiet, das bis 1975 eine spanische Kolonie war, als Teil seines Landes ansieht. Der Konflikt schwelt seit Jahrzehnten. Alle internationalen Vermittlungsversuche sind bisher gescheitert. Seit kurzem hat er sich noch einmal verschärft, weil sich die USA und Israel eindeutig an der Seite Marokkos positioniert haben, so Akram Kharif.
Marokko will zurzeit allen Partnern die Idee aufzwingen, dass die Westsahara marokkanisch ist. Das wurde durch Donald Trumps Entscheidung, das anzuerkennen, noch verstärkt.
Eine Art Gegenleistung dafür, dass Marokko 2020 im Zuge der Abraham-Abkommen volle diplomatische Beziehungen zu Israel aufgenommen hatte. Im Sommer 2023 hat Israel dann seinerseits den marokkanischen Anspruch auf die Gebiete der besetzten Westsahara anerkannt und einen Militärattaché nach Marokko entsandt. Algerien aber sieht die israelische Präsenz im Nachbarland als existenzielle Bedrohung an. Dennoch gehen Beobachter davon aus, dass keine der beiden Seiten Interesse an einer Eskalation des Konflikts habe. Das Interesse Algeriens an der Westsahara sei vor allem im historischen Kontext zu verstehen, sagt Akram Kharif.
Algerien hat alle revolutionären Bewegungen in Afrika unterstützt, ohne Ausnahme, und ist der Ansicht, dass die Westsahara in Wirklichkeit die letzte Kolonie in Afrika ist. Das Interesse Algeriens ist also eher ein historisches, eine Frage des Prinzips.
Politisch hat Algerien bis heute Einfluss auf dem afrikanischen Kontinent. Zuletzt hat die Regierung angeboten, im Niger zwischen Putschisten und gestürzter Regierung zu vermitteln. Eine zusätzliche Destabilisierung des Sahel würde dazu führen, dass noch mehr Migranten und Geflüchtete gen Algerien aufbrechen. Wirtschaftlich soll Afrika als Absatzmarkt für algerische Produkte in Zukunft wichtiger werden. Denn die Bodenschätze, allen voran das algerische Gas und Öl, auf dem der vergleichbare Reichtum des Landes gründet, sind endlich. Das aktuelle Wirtschaftsmodell nicht nachhaltig oder zukunftsfähig. Zwar hat sich der Anteil der Landwirtschaft an der Wirtschaftskraft in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht. Doch die Klimakrise mit ihren zunehmenden Dürresommern und Waldbränden bedroht auch diesen Wirtschaftszweig. Präsident Abdelmadjid Tebboune versucht, Algerien international besser zu vernetzen. Er will, dass Algerien dem BRICS-Bündnis beitritt, also der Staatengemeinschaft, in der China, Russland, Brasilien, Indien und Südafrika sich zusammengetan haben. In der algerischen Presse konnte man den Eindruck gewinnen, der Beitritt sei schon beschlossene Sache. Doch die Aufnahme scheiterte. Und ein Grund, warum, wurde nie genannt. Das Scheitern aber habe den Präsidenten vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr geschwächt, so Akram Kharif.
Es ist nicht das erste Mal, vor allem nicht auf diplomatischer Ebene, dass er Dinge ankündigt, die er dann nicht einhalten kann. Der algerische Präsident hat während seiner Amtszeit eine Reihe kleinerer Dummheiten angehäuft. Und das wird sich im Hinblick auf eine mögliche Wiederwahl negativ auswirken, beziehungsweise ihn innerhalb des Machtapparats schwächen. Er hat sich dann noch lächerlicher gemacht, als er sagte, die Akte sei geschlossen, Algerien wolle nicht mehr beitreten, obwohl die BRICS-Staaten meiner Meinung nach bereit sind, Algerien sehr bald aufzunehmen.
Auf der anderen Seite aber interessieren sich die europäischen Staaten seit dem Krieg in der Ukraine wieder stärker für Algerien, besonders für das algerische Gas. Wenn es nach Deutschland ginge, könnte Algerien, genauso wie Tunesien und Marokko, bald auch grünen Wasserstoff nach Norden liefern. Bei den deutsch-algerischen Energietagen Ende Oktober kündigte Algerien an, in Zukunft bis zu 10% des europäischen Bedarfs liefern zu wollen. Für das nordafrikanische Land eine gute Möglichkeit, seine Absatzmärkte und bilateralen Beziehungen auszubauen. Und gleichzeitig zu beweisen, dass es je nach Politik fällt, die Beziehungen zu Russland oder nach Europa spielen lassen kann, um sich so unabhängig zu positionieren.
Das Verhältnis Algeriens zur EU war immer distanzierter und kritischer als das Verhältnis der Nachbarstaaten zur EU. Also als Marokkos und Tunesiens Verhältnis zur EU. Grundsätzlich hat Algerien immer auf Symmetrie gepocht. Es war nie diese Art von Geber- und Empfängerbeziehung, sondern es war Algerien, das sehr stark sagte, was es haben möchte und nicht haben möchte. Und Europa konnte dann darauf eingehen oder nicht.
Wirtschaftlich und geopolitisch gelingt es der Regierung zurzeit, trotz aller Schwierigkeiten, eine gewisse Stabilität aufrechtzuerhalten. Doch die Bevölkerung hofft auf ernsthafte Reformen, Zukunftsperspektiven und politische Teilhabe. Was seit dem Hirak in der Gesellschaft passiert ist, sei nicht einfach so rückgängig zu machen, meint Akram Kharif. Schließlich seien diejenigen, die monatelang auf die Straßen gegangen sind, nicht einfach verschwunden. Stattdessen hätten sie bewiesen, dass es nach dem Bürgerkrieg wieder möglich ist, trotz unterschiedlicher Positionen friedlich zu protestieren.
Man wollte die Bevölkerung glauben lassen, dass das Land mit den Präsidentschaftswahlen und dem neuen Präsidenten in eine Ära der Reformen aufgebrochen sei. Aber wir sehen 4 Jahre später, dass nur sehr wenig passiert ist. Die Bewährungszeit des Präsidenten ist abgelaufen. Er hat die Erwartungen des Volkes nicht erfüllt. Irgendwas wird daher in den nächsten Jahren passieren.
Im Moment sind es die Bombardierungen des Gazastreifens, die die Menschen in Algerien auf die Straße treiben. Dass die Demonstrationen und Proteste viel stärker kontrolliert und reglementiert sind als in den Nachbarländern, zeigt, wie groß die Angst des Regimes ist, dass die Menschen sich ganz schnell wieder gegen die eigenen Eliten wenden.
Das war der Hintergrund. Algerien, fragile Stabilität in Nordafrika. Von Sarah Mersch. Redaktion an Katrin Jeske.